ARD Themenwoche. Wie wollen wir leben? Bleibt alles anders.
SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg, schönen guten Abend. Meine Gäste heute Abend sind Vater und Tochter, Kira und Hermann Finke. Er war lange Jahre ARD-Korrespondent, unter anderem in Japan und den USA und arbeitet heute als mehrfach ausgezeichneter freier Autor. Sie ist Wissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Co-Vorsitzende des Beirats der Bundesregierung für zivile Krisenprävention. Gemeinsam haben sie den Klimakalender 2021 herausgebracht. 52 Wochenblätter, die mit zum Teil atemberaubenden Bildern die Schönheit unseres Planeten zeigen, aber auch die Zerstörung und die Folgen. Wie es zu dieser Zusammenarbeit zwischen Vater und Tochter gekommen ist, darüber wollen wir heute Abend reden. Kira und Hermann Finke, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Dass Vater und Tochter eine Leidenschaft teilen, das passiert wahrscheinlich häufiger. In Ihrem Fall ist es aber kein Sport oder Handwerk, sondern der Umweltschutz, der Klimaschutz. Wie und wann hat das angefangen bei Ihnen, Herr Finke, dass die gefährdete Natur in Ihren Fokus gerückt ist?
Ich stamme aus einem kleinen Dorf im Emsland, das liegt an der holländischen Grenze und bin ja mit der Landwirtschaft, mit der Natur aufgewachsen. Und Sie werden es vielleicht nicht glauben, ich habe gelernt, mit der Sense Korn zu mähen und ich habe sogar gelernt, Torf zu stechen. Mit dem Klimaschutz hat es eigentlich in Japan begonnen, wo ich den großen Kontrast zwischen dieser Schönheit, zum Beispiel der shintoistischen Tempel und der Umweltzerstörung, der architektonischen, der visuellen Zerstörung, dieser Kontrast hat mich wirklich in Japan sehr beschäftigt.
Wie war das, Frau Finke, in Ihrer Kindheit und Jugend? Sie sind 88 geboren, also in den USA, Ende der 80er, Anfang der 90er groß geworden. Wie hat Ihr Vater Ihnen den Klimaschutz nahegebracht, dass er sogar zu Ihrem Beruf wurde?
Ja, also wir sind schon früh immer viel in den Wümmewiesen gewandert in Bremen, haben sehr viel so Natur einfach erfahren. Und dadurch ist mir das einfach auch sehr nahe gekommen, diesen Weg zu wählen letztendlich. Ich habe ja Politikwissenschaften studiert, aber habe mich immer für Umweltthemen interessiert und dann Anfang der 2000er Jahre rückte es ja auch immer mehr in den Fokus Klimafolgen und damit setze ich mich heute eben auseinander.
Wie wollen wir leben? Das ist unser Thema in dieser ARD-Themenwoche und auch in SWR 2 Tandem. Meine beiden Gäste treibt diese Frage schon länger um. Kira und Hermann Finke, Vater und Tochter, Journalist und Wissenschaftlerin, verbindet die Sorge um unseren Planeten. Frau Finke, Sie arbeiten am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und haben an der Berliner Humboldt-Universität promoviert zum Thema Klimamigration. Und dafür waren Sie unter anderem auf den Marshallinseln. Ihr Vater hat Sie auf dieser Reise begleitet, Herr Finke. Warum wollten Sie dabei sein?
Ich wollte gar nicht dabei sein, sondern meine Frau und Kira haben mich überzeugt, dass ich doch da mitkommen sollte oder nachkommen sollte. Sie war eine Woche früher da. Ich hatte ein bisschen Bammel vor dieser langen Reise und auf der anderen Seite hatten die beiden ein starkes Argument. Ich war in den 80er Jahren auf diesen Inseln, also insgesamt in Mikronesien auch und auch auf den Marshallinseln und insofern habe ich mich dann überreden lassen.
Sie haben mit vielen Menschen gesprochen, deren Lebensorte wegen des Klimawandels nicht mehr bewohnbar sind, Frau Finke. Was haben Ihnen diese Menschen erzählt?
Ja, also sie zeigen eigentlich auf den Marshallinseln als auch in anderen Ländern, in denen ich geforscht habe, immer wieder ähnliche Geschichten auf. Und zwar, dass eben die Lebensgrundlagen verschwinden aufgrund von sich verändernder Wettermuster. Beispielsweise extreme Hitze wird häufiger, extreme tropische Zyklone wird häufiger. Auf den Marshallinseln sehen wir eine Mischung aus Überschwemmungen, eben durch den Meeresspiegelanstieg mit angetrieben, die wiederum dann eine Versalzung der Flächen verursachen, weil es ja alles Meerwasser ist, das dann über die Insel rüberspült und das versalzt dann die Böden. Und das bedeutet, selbst wenn das Wasser sich dann nach so einem Flutereignis zurückzieht, dass dann kaum noch was anzubauen ist. Und das bedeutet eben für die Menschen, dass sie gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen.
Herr Finke, Sie haben auch Menschen interviewt, sind also Ihrer Profession als Journalist nachgekommen. Welche Schicksale haben Sie nachhaltig beeindruckt?
einfach die Tatsache, dass Menschen gewissermaßen, wie wir so sagen, obwohl die Koffer ja nicht so groß sind, auf ihren Koffern sitzen. Das heißt, sie denken darüber nach, welche Möglichkeiten es gibt, einmal über die Hauptstadt Majuro und dann von dort in die Vereinigten Staaten zu kommen. Sie haben aufgrund des Compact-Vertrages mit den USA, weil die Vereinigten Staaten dort ihr Treuhandgebiet hatten und ihre Atombombenversuche gemacht haben, haben sie die Möglichkeit, ohne Visum in die USA überzusiedeln. Das war das eine. Und das zweite ist, zurückbleiben wie so oft ältere Menschen. Das heißt also, der Bürgermeister, der Kira und mich, als wir mit unserem Boot uns von Maloelab, wo wir ein, zwei Tage gewesen sind, verabschiedet haben, kam der Bürgermeister zu uns und hat uns dann, nicht uns, sondern der Crew und uns beiden, hat er dann Bananenstauden gegeben und Kokosnüsse. Und dann sagte er so mit einem wehmütigen Satz, kommt bitte wieder, ich habe viel Land, es sind viele geflohen.
Unter welchen Umständen, Frau Finke, leben denn die Menschen, die migrieren, dann in der Migration?
Ja, also das sind oft schlechtere Umstände, als sie vor der Migration erlebt hatten. Also die Menschen wandern oft in eine Art Armutsspirale. Und man muss sich das so vorstellen, sie wandern von ländlichen Gebieten in eher städtische Gebiete ab. Und die Fähigkeiten, die sie vorher ausgezeichnet haben, also beispielsweise, ich bin ein erfolgreicher Fischer oder ein sehr guter Landwirt, diese Fähigkeiten sind dann in dem Zielort möglicherweise gar nichts mehr wert. Das heißt, sie finden keinen Job mehr, es ist ihnen nicht mehr möglich, einen guten Lebensunterhalt zu verdienen. Und sowohl dieser ökonomische Rückschlag als auch dieser Identitätsverlust sind eben sehr problematisch für die Menschen.
Also Migration ist nicht nur der Verlust der Heimat. Inwiefern sind denn die Marshallinseln beispielhaft für den Klimawandel und die Klimamigration weltweit?
Es ist insofern beispielhaft, als dass die Inseln halt sehr, sehr flach liegend sind. Sie sind also als erste betroffen vom Klimawandel. Und das ist eben ein großes Warnsignal. In anderen Ländern gibt es natürlich sehr viel mehr Flächen, sehr viel mehr Platz, sodass Menschen intern innerhalb ihres Landes wandern können und möglicherweise dann auch innerhalb ihres Kulturkreises sozusagen neue Lebensformen finden können für sich.
Welche Gebiete der Erde sind ähnlich gefährdet wie die Marshallinseln?
Also das sind natürlich die anderen kleinen Inselstaaten, also auch Malediven zum Beispiel oder Kiribati und Tokelau. In größeren Ländern sehen wir zum Beispiel, dass Bangladesch besonders gefährdet ist, aber auch bestimmte Länder der Sahelzone, also Länder, die sowohl geografisch exponiert sind, weil sie beispielsweise in einem Delta liegen wie Bangladesch oder weil sie eben schon sowieso heute extrem trocken sind und da eben der Klimawandel dazu führen kann, dass es eben umso heißer wird und umso schwieriger wird, an Wasserquellen heranzukommen.
Mhm. Frau Finke, Sie haben diese Reise unternommen, um Ihre Dissertation zu schreiben, haben den Zusammenhang von Klima und Migration wissenschaftlich beleuchtet. Was haben Sie, Herr Finke, für Erkenntnisse von dieser Reise mit nach Hause genommen?
Also es gibt zwei Slums in den Marshall Islands. Das ist einmal in der Hauptstadt Majuro und dann in Ibai. In Ibai, ganz in der Nähe auf Kwajalein, haben die Amerikaner ihre Raketenteststation. Und in diesen beiden Slums kann man genau sehen, dass sich die traditionellen Strukturen, von denen Kira gerade gesprochen hat, buchstäblich auflösen. Also der Familienverbund löst sich auf und die Kinder laufen in den Straßen rum, haben eigentlich keinen direkten Bezug mehr zu ihrer Familie, ihre Sprache geht verloren und man kann vielleicht mit einem Schlagwort sagen, die Coca-Cola-Kultur hat ihren Einzug gehalten und hat auch ihr Zerstörungswerk vollbracht. Was mir besonders aufgefallen ist im Vergleich zu den 80er Jahren, ist einmal, als ich vom Flughafen kam, dieser Riesenmüllberg und dann eben der Plastikmüll überall, wo sie hinkommen. Und dann eben als drittes noch, es gibt keinen Sand, aber es wird viel mit Beton gebaut. Ein großer Bagger holte dann die Korallen, die werden abgebaggert und werden dann gemahlen und dann für die Errichtung von Gebäuden verwendet. Also das ist Zerstörung in einem sehr doppelten Sinne.
Kira und Hermann Finke haben gemeinsam den Klimakalender 2021 herausgebracht. 52 Wochenblätter, die über die Ursachen der Naturzerstörung informieren, ihre Auswirkungen zeigen und Vorschläge machen, was jeder und jede Einzelne tun kann, um den Klimawandel zu stoppen. Und in der ersten Februarwoche, Herr und Frau Finke, sehen wir auf dem Kalenderblatt John Schellenhuber, den Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, an dem Sie, Frau Finke, arbeiten. Und ich zitiere mal das Zitat auf diesem Kalenderblatt. Kalenderblatt. Die wesentlichen Charakteristika der Corona-Krise lassen sich auf die globale Klimakrise übertragen. Die unerbittliche Gültigkeit der Naturgesetze, die kritische Bedeutung der Rechtzeitigkeit, die gelegentliche Notwendigkeit, alle Waffen, die man besitzt, ins Feld zu führen und die Bereitschaft, das Leben über das Geld zu stellen. Frau Finke, welche Rolle spielt Geld bei der Erderwärmung?
Ja, es spielt natürlich eine große Rolle insofern, dass es Geld kostet, um die Transformation hin zur Nachhaltigkeit zu leisten. Und auch dahingehend, dass das Geld eben momentan immer noch da rein investiert wird, was unsere Erde zerstört, nämlich in fossile Energieträger. Und es ist eben sehr schwierig, unter dem Druck von Lobbyverbänden, unter dem Druck von jahrzehntelang gewachsenen Strukturen, sowohl diesem Verhältnis zwischen Lobbyisten und Politikern als auch gewachsenen Arbeitsmarktstrukturen, einen Wandel herbeizuführen. Und es braucht eben die Reichen, um das Problem zu lösen, weil man kann nicht von den armen Menschen der Welt verlangen, dass sie für die Transformation bezahlen.
Und es braucht die Einsicht, dass man das Leben über das Geld stellt. Jetzt hat John Schellenhuber in dem Zitat eine Parallele gezogen zwischen Klimawandel und Corona-Pandemie. Und auch Sie, Herr Finke, schreiben in Ihrem Vorwort, sowohl Klimawandel als auch Pandemie liegen die gleichen Ursachen zugrunde. Nämlich welche?
Ich denke, das ist die Ursache, dass wir mit der Natur so maßlos umgehen, dass wir die Lebensgrundlagen, von denen wir alle leben, also Wasser, Luft und Umwelt überhaupt, dass wir die zerstören. Das ist der Vorgang. Das ist banal und einfach gesagt. Also es werden die Ressourcen in einem Maße zerstört und unser Umgang, zum Beispiel die Massentierhaltung und so weiter. Also ich habe vorhin gesagt, ich komme aus dem Emsland. Wenn ich durch das Emsland fahre, sehe ich eine riesen Massentierhaltungsstelle nach der anderen. Ich halte das für einen Fehler grundsätzlicher Art. Das ist eine Grenzüberschreitung in meinen Augen. Die Hauptantreiber, wir sind es alle, sind mit unserem Konsum sowieso alle, aber die Hauptantreiber, die müssen meines Erachtens gestoppt werden. Und John Schellenhuber, den Sie gerade zitiert haben, der hat ja von einer Weltbürgerbewegung gesprochen. Weltbürgerbewegung heißt, dass eben Menschen überall mitmachen müssen. Und ich bin der Meinung, dass die Zerstörer der Lebensgrundlagen auf eine Anklagebank gehören. Ich bin dafür, dass es ein internationales Tribunal gibt, auf den zum Beispiel der brasilianische Präsident Bolsonaro angeklagt wird. Aber nicht nur er, sondern auch die Verantwortlichen zum Beispiel in Asien.
Blättern wir mal weiter im Klimakalender. Im August ist ein Bild von Greta Thunberg zu sehen, der Initiatorin von Fridays for Future, und ein Zitat aus ihrer Rede vor der UN-Vollversammlung. Wir stehen am Anfang eines Massensterbens und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und das Märchen über ewiges Wirtschaftswachstum. Frau Finke, ganz provokant gefragt, gäbe es ohne den Kapitalismus, ohne das Postulat des Wirtschaftswachstums den Klimawandel?
Das ist eine schwierige Frage, weil Umweltverschmutzung und Naturzerstörung in nichtkapitalistischen Staaten, also beispielsweise der Sowjetunion, ja auch schwerwiegend waren. Also es gibt schon eine Tendenz dazu, in bestimmten Entwicklungsstadien die Natur extrem auszubeuten, auch weil wir bisher noch keine anderen Energieformen hatten. Das ist ja auch eine relativ neue Entwicklung der Elektrifizierung, der erneuerbaren Energien, die uns jetzt zur Verfügung stehen, die uns vorher nicht zur Verfügung standen. Und somit denke ich, dass es nicht eine reine Systemfrage ist, obwohl natürlich sehr viel zu bemängeln ist an der jetzigen Form des Kapitalismus.
Also brauchen wir für einen wirksamen Klimaschutz Wohlstand, aber kein Wirtschaftswachstum?
Naja, es ist halt die Frage, was für eine Art von Wachstum und woraus dieser sich speist. Also beispielsweise bedeutet es für uns eine Form des Wohlstands, wenn wir jede Woche ein neues T-Shirt kaufen können, wenn wir jeden Tag Fleisch essen können und so weiter, dann ist dieser Wachstum nicht konform mit den Klimazielen und auch nicht mit den Nachhaltigkeitszielen.
Ein Satz aus der Rede von Greta Thunberg ist ja berühmt geworden. Wie könnt ihr es wagen? How dare you? Ein für Greta Thunberg ungewohnt emotionaler Ausbruch, Herr Finke. Und Sie, der Sie schon so lange für den Klimaschutz sich einsetzen, können Sie die Wut der jungen Generation verstehen?
Absolut. Die haben jedes Recht, wütend zu sein, weil es um ihre Zukunft geht. Also ich bin ziemlich alt und ich finde, die junge Generation hat jedes Recht, nicht nur auf die Straße zu gehen, sondern uns den Spiegel vorzuhalten, uns allen, die wir mit unserem Konsum, mit unserer Lebensform, mit unserer Haltung zu den Ressourcen so umgehen, als hätten wir die Erde 2,5 Mal oder 1,5 Mal. Und da ist der Protest unbedingt nötig. Und Fridays for Future machen es uns vor, diese Bewegung macht es uns vor, dass eben Druck erzeugt werden muss, weil die Zeit natürlich knapper wird.
Ich möchte noch mal kurz auf das
Dazu
Zitat.
Dazu ergänzend noch.
Ja.
Also momentan sehen wir in der Corona-Pandemie, dass die Gesellschaft einiges in Bewegung setzt, um die Ältesten zu schützen. Also Covid-19 ist ein Virus, das insbesondere eben alte Menschen unter schweren Symptomen leiden lässt. Jüngere sind weitaus weniger betroffen. Und wenn wir jetzt sehen, dass die jungen Menschen sich bedroht fühlen, und zwar existenziell bedroht fühlen durch Klimafolgen, weil sie eben ihre Zukunft auf dem Spiel gestellt sehen, dann müssen wir uns schon fragen, was ist bisher passiert, um die Jüngsten zu schützen? Und ist das nicht eine unglaublich wichtige Aufgabe unserer Gesellschaft, dies zu leisten?
Und ich möchte noch mal kurz auf das Zitat von John Schellenhuber zurückkommen. Da spricht er von der kritischen Bedeutung der Rechtzeitigkeit. Sind wir in unserem Bemühen um das Klima denn eigentlich noch rechtzeitig?
Ja, es kommt darauf an, was Sie mit rechtzeitig meinen. Also rechtzeitig, um alle Schäden noch abzuwenden, dafür ist es zu spät. Wir müssen eben verstehen, dass das, was wir heute erleben, was zum Teil schon ein erschreckendes Ausmaß hat, wenn wir uns die Situation in Brasilien, wenn wir uns die Situation in Australien, aber auch in Deutschland anschauen, mit den Dürresommern und so weiter, das ist nur ein winziger Vorgeschmack auf das, was passieren könnte. Und um das eben abzuwenden, müssen wir heute handeln. Und das haben wir eben aus der Corona-Pandemie auch gelernt.
Im Moment redet zwar kaum jemand über das Klima, weil eben Corona alles hinten anstellt. Nun haben Sie es gesagt, also die Pandemie hat uns einiges gezeigt. Unter anderem auch, dass jeder und jeder Einzelne etwas tun kann, um die Situation in der Summe dann in den Griff zu bekommen. Herr Finke, macht Ihnen das Mut, dass Menschen auch beim Thema Klimawandel ihre Wirkungsmacht begreifen?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass das, was an Diskussionsprozess stattfindet, was Gira gerade angesprochen hat, dass das also auch viele Zeichen von Ermutigung enthält und auch die Fantasie von uns allen wird wirklich kreativer, habe ich den Eindruck. Also was kann der Einzelne machen? Also Fahrradwege zum Beispiel in den Großstädten anlegen, Bäume schützen und so weiter. Also ich habe einen Bruder, der in meinem Heimatdorf um jeden Baum kämpft und er hat viele Niederlagen einstecken müssen, aber auf der anderen Seite hat er eben auch viele schöne Bäume, die Bäume meiner Kindheit sind, die noch da sind. Das heißt also, jeder kann etwas machen, jeder kann vor seiner Haustür versuchen, die Dinge, die für die kommenden Generationen, wir sind ja eigentlich nur Pächter dessen, was wir in der Natur nutzen, diese Dinge zu erhalten.
Kira und Hermann Finke sind heute Abend meine Gäste. Vater und Tochter haben gemeinsam den Klimakalender 2021 herausgebracht. Erschienen bei Edition Momente. 52 Kalenderblätter informieren über Ursachen und Folgen des Klimawandels und regen auch zum Nachdenken und Handeln an. Im November zum Beispiel gibt es eine Seite, auf der ein riesiger Fischtrawler zu sehen ist, der gerade ein Grundschleppnetz an Bord zieht. In den Küstengewässern der EU sind solche Netze verboten, weil sie die Ökologie am Meeresboden zerstören. Im Nordatlantik wird aber weiter mit solchen Grundschleppnetzen Fisch gefangen. Und Sie mahnen, Herr Finke, auf diesem Kalenderblatt, der Verbraucher könnte auf Rotbarsch und andere Tiefseefische verzichten. Was würde das bringen?
Na, das würde das bringen, dass eben diejenigen, die diesen Fisch fangen und dann eben verarbeiten und dann an die Geschäfte ausliefern, dass die dann weniger Absatz haben. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich halte für sehr viel wirksamer, dass diese Schleppnetze verboten werden. Die ganze sogenannte christliche Seefahrt zählt ja zu den wirklichen Umweltverschmutzern, nicht? Auch Schweröl wird in der Schifffahrt eingesetzt und das ist eines der am meisten luftverpestenden Stoffe, die dort dann verbrannt werden. Das ist praktisch ein Abfallprodukt aus den Raffinerien und das wird dann in der Seefahrt eingesetzt, um Schiffe anzutreiben, Kreuzfahrtschiffe, Frachtschiffe und so weiter.
Der Einzelne kann doch gar nichts verändern, heißt es oft als Entschuldigung für klimaschädliches Verhalten. Frau Finke, kann er wirklich nicht?
Doch, natürlich kann jeder Einzelne, aber es ist halt vor allem dann effektiv, wenn wir es kollektiv sozusagen steuern. Das sieht man ja auch wiederum bei der Corona-Pandemie. Das, was jeder Einzelne tut, also jetzt im Fall der Corona-Pandemie, wie oft er sich mit anderen Personen trifft und so weiter, Einfluss hat auf den Verlauf der Infektionszahlen, also den Verlauf des Großen und Ganzen. Und jetzt auf den Klimawandel geschlossen, stimmt das natürlich auch. Aber wir sehen auch in der Pandemie, dass es eben diese Art Regulation bedarf, damit das kollektive Handeln in eine bestimmte Richtung gelenkt wird, weil es eben ja diese Koordinierung braucht, um einen größeren Effekt herbeizuführen.
Aber was kann ich persönlich gegen die Abholzung des Regenwaldes in Indonesien oder Brasilien tun? Das ist ganz weit weg. Oder wenn es ein bisschen näher ist, die Gletscherschmelze in den Alpen, da stehe ich davor und denke, es ist grausam, es ist schlimm, dass da nur noch so ein kleiner Flecken Eis ist. Aber was soll ich tun?
Also zum einen können Sie natürlich für Parteien stimmen, die diese Themen behandeln, sowohl im lokalen als auch im globalen Ausmaß. Und dann kann man natürlich an seinem eigenen Verhalten auch Dinge ändern, die einem vielleicht nicht ganz so wehtun, auch als ersten Schritt zum Beispiel. Also etwas weniger Fleisch essen, weniger fliegen und so weiter. Wir merken ja, viele Dinge sind auch nicht unbedingt notwendig. Das merken wir auch in dieser Pandemie. Wir merken auch Dinge, die uns ganz besonders fehlen. Aber ein weiter so wie bisher kann es nicht geben.
Was tun Sie persönlich, um das Klima zu schützen, Herr Finke?
Zum Beispiel fahre ich die Besorgungen alle mit dem Fahrrad hier in dem Ortsteil, wo wir wohnen, in Bremen. Das ist also eine Sache. Dann haben wir einen kleinen Wald hinter dem Haus, der sollte eigentlich abgeholzt werden. Und da stehen etwa 100 Bäume, die sind zwischen 150 und 200 Jahre alt, die pflege ich. Ich liebe Bäume, ich könnte sie umarmen, hätte ich was gesagt. Also ich finde Bäume etwas Wunderschönes, weil sie eben so ja alter majestätisches Verhalten und majestätische Entwicklung ausstrahlen. Und es gibt viele andere Dinge, zum Beispiel wenn ich in den Baumarkt gehe und sollte ich mir vielleicht überlegen, keine Harthölzer mehr zu kaufen, die aus Afrika oder aus anderen Teilen der Erde kommen. Also eigentlich bei jedem Produkt, das wir erwerben, kaufen, ganz kurz nachdenken, brauche ich das wirklich? Woher kommt es? Ist es einen Preis wert? Und was bedeutet das für diejenigen, die es hergestellt haben oder wo es gewachsen ist?
Dass Sie Bäume lieben, habe ich mir fast gedacht, denn Mitte März, Mitte April und Mitte September finden wir im Klimakalender wunderschöne Bilder von uralten Bäumen. Einmal in Deutschland, einmal in Neuseeland, einmal in Brasilien. Und Sie haben als Fernostkorrespondent der ARD erlebt, wie die Wälder auf den Philippinen abgeholzt wurden.
Ja, das war auf Mindanao, auf den Südphilippinen. Wenn Sie sehen, dass ein Baum, der etwa 1000 Jahre alt ist, in 20 Minuten mit Hilfe von Kettensägen umgelegt wird, buchstäblich umgelegt wird, den Anblick vergessen Sie nie, weil der wird dann zersägt, zerstört. Alles, was mit diesem an Leben, mit diesem Baum verbunden war, ist in diesen 20 Minuten vernichtet. Und es gibt ja zum Beispiel die Forderung des französischen Philosophen Serre, der vor 2 Jahren verstorben ist, der gesagt hat, dass die Natur braucht Rechte. Das heißt, wir müssen und wir Menschen sollten der Natur Rechte geben, also auch den Bäumen Rechte geben und festlegen, wann wir eigentlich Bäume fällen dürfen. Natürlich gibt es Nutzholz in Wäldern, wo dann Bäume auch gefällt werden. Damit kann man Geld verdienen und das ist in Ordnung. Aber die Zerstörung des Regenwaldes ist unsere Lebenslunge, ist für die Erde eine Lebenslunge. Und es gibt einen, wenn ich Professor Schellnhuber noch mal ganz kurz zu Wort kommen lassen darf, er hat ein Buch geschrieben, 800 Seiten. Ich gehöre zu den Menschen, die diese 800 Seiten von vorne bis hinten gelesen haben. Und der Titel ist Selbstverbrennung. Das heißt, wir sind dabei, die Ressourcen dieser Erde zu verbrennen und zu zerstören. Und dieser Prozess muss aufhören.
Vor der Corona-Pandemie war das Abholzen des Regenwaldes in Brasilien ein ganz großes Thema in den Medien. Jetzt ist die Aufmerksamkeit geschwunden wegen des einen beherrschenden Themas. Und im Schatten der Pandemie steigt die Abholzung des Regenwaldes wieder, Frau Finke. Wie wichtig ist es, dass klimarelevante Themen im globalen Bewusstsein sind und bleiben?
Es ist sehr wichtig. Also gerade bei der Abholzung entziehen wir uns sozusagen unsere eine Quelle der Hoffnung, nämlich die Bäume und die Wälder, die CO2 ja speichern. Also das sind natürliche Kohlenstoffsenken und die würden uns sozusagen dabei helfen, diesen CO2-Überschuss abzupuffern. Aber anstatt jetzt weiter zu bewalden, ist es eben in vielen Teilen der Erde so, dass wir dem noch entgegenwirken und diese natürlichen Senken zerstören, also dann noch mehr CO2 in die Atmosphäre entlassen. Und das ist natürlich ein unglaublich großes Problem.
Ich finde es so erschreckend, dass die Hilfe für solche Regionen wirklich von der Aufmerksamkeit abhängig ist, offenbar, wie wir es ja gerade dann im Amazonasgebiet sehen. Auf einem Kalenderblatt im August zitieren Sie den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Wir fliegen und verdrängen das Klima. Wir kaufen billige T-Shirts und verdrängen, wo sie hergestellt werden. Und dann am Ende, wir alle sind Meister in diesem kollektiven Verdrängungsprozess. Also wir drehen uns um und haben es schon wieder vergessen. Was kann man denn gegen diesen Verdrängungsprozess tun?
Naja, also ich denke, man muss vor allem mit Regulierung dagegen anwirken, weil das, was du vorhin beschrieben hast, Papa, dass man eben immer abwägt, diese verschiedenen moralischen Komponenten des Einkaufs, das ist natürlich sehr komplex und man kann das eigentlich nicht jedem Konsumenten zumuten, das auch immer jeweils zu tun, weil jedes Würstchen, das ich kaufe oder jedes T-Shirt und so weiter, das sind ja große Abwägungen und es ist eben auch so intransparent, dass man gar nicht weiß, unter welchen Umständen ist es produziert worden und so weiter, wie es hat das Tier gelebt und so weiter.
Also ist mehr die Politik gefragt als der Verbraucher?
Na, es sind eben beide gefragt. Also ich kann als Verbraucher auch nicht immer die Verantwortung abgeben an die Politik. Also sie sozusagen delegieren und sagen, naja, ihr müsst das ja regeln. Ich habe meine Verantwortung abgegeben, aber bitte macht keine Regulationen, die mein Leben betreffen. Das ist ja das, was jetzt häufig passiert ist, dass es Proteste gibt, wenn es Einschränkungen geben soll. Also das heißt eben, man muss schon in Kauf nehmen, dass es eine Veränderung geben wird. Und ich denke, dafür braucht es mutiges politisches Handeln und ein Vorangehen von Akteuren, die dies können, die beispielsweise in demokratischen Systemen leben und auch den Druck aus der Bevölkerung.
Wenn ich darf, Frau Oppenberg, dann würde ich gerne noch einen Gedanken anfühlen. Also es gab einen Bundespräsidenten, Gustav Heinemann, der hat mal gesagt, als er von Schülerinnen und Schülern gefragt wurde, Herr Bundespräsident, worauf kommt es an? Und dann hat er gesagt, werdet wesentlich. Also er hat einfach gesagt, das Große von dem Kleinen zu unterscheiden. Also die Dinge erkennen, die wichtig sind. Und der Klimawandel, die Bewahrung des Friedens, die Bewahrung der Demokratie, das sind die drei Schlüsseldinge, die unser Leben ausmachen sollten. Und ich finde, darauf sollte die Konzentration liegen.
Kira Finke ist Wissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ihr Vater Hermann Finke war lange Jahre ARD-Korrespondent. Gemeinsam haben sie den Klimakalender 2021 herausgebracht und beide sind heute Abend meine Gäste. Wenn ich mir vorstelle, ich sollte mit meinem Vater einen Kalender zusammenstellen, ich hoffe, er verzeiht mir das, sei es nur Familienfotos, ich würde Stein auf Bein wetten, das würde nicht reibungslos ablaufen. Wie war die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden, Frau Finke?
Ja, gut eigentlich. Also wir hatten ja schon ein Projekt vorher gemacht, ein Buchprojekt Zivilcourage 2.0, bei dem es eben darum ging, das Handeln mutiger Menschen darzustellen, die eben versuchen, globale Probleme anzugehen in ihrem Leben. Also hatten wir schon einen Erfahrungssatz, auf den wir zurückgreifen konnten. Und ja, ich denke, die einzigen Punkte, wo wir so zusammengestoßen sind, waren vielleicht bestimmte Ausdrucksweisen, also eher das journalistische und eher der wissenschaftliche Stil, den ich eher reingebracht habe. Aber das waren eher kleinere Punkte.
Herr Finke, sehen Sie das ähnlich?
Kann ich nicht widersprechen. Also es war doch im Wesentlichen reibungslos und das, was Kira jetzt gerade zuletzt erwähnt hat, bezog sich eben auf Sprache, nicht? Also ich versuche, Dinge sozusagen dann auch manchmal auf Formeln zu bringen oder auf knappe, klare Sätze, während ich manchmal den wissenschaftlichen Jargon, Kira, Verzeihung, dann nicht so gut finde. Also da haben wir gelegentlich dann uns mal ausgetauscht. Aber schon bei dem Buchprojekt, auf der anderen Seite habe ich auch von Kira sehr viel gelernt, was eben das gesamte Thema Klimawandel angeht. Das heißt, ich habe mich da wirklich auch ein Stück weit eingearbeitet. Und das war ein Lernprozess, wie auch bei dem Buch. Also da haben wir auch uns manchmal um Sprache sind wir gerungen. Sie hat mir das Wort Wutbürger, das ich an einer Stelle verwenden wollte, erfolgreich und Gott sei Dank ausgeredet. Ich hing so ein bisschen da dran, also an einer Stelle eines Textes. Und so lernen wir voneinander und das ist dann doch ein sehr schönes, produktives Zusammenarbeiten.
Welches ist Ihr Lieblingskalenderblatt?
Es gibt mehrere, aber eines finde ich einfach wunderschön, weil es der Blick auf die Erde ist. Wir nehmen ja mit dem Klimakalender und überhaupt nehmen wir unsere Erde ja insgesamt viel mehr in den Blick. Und das ist das Bild, wo auf Grönland Seen entstehen, wunderschöne blaue Seen, das ist Schmelzwasser. Und dann verschwinden sie wieder. Das symbolisiert den Vorgang, der gerade stattfindet. Und das Abschmelzen der Polkappen ist ja eines dieser berüchtigten Kippelemente, die möglicherweise, also Entwicklungen, die möglicherweise nicht mehr zu stoppen sind.
Frau Finke, welches ist Ihr Lieblingskalenderblatt?
Mein Lieblingskalenderblatt ist das im Dezember, wo nochmal auf die COP, also die internationalen Klimaschutzverhandlungen 2015 eingegangen wird, wo nämlich das Pariser Klimaabkommen geschlossen worden ist. Weil ich noch weiß, wie sich das angefühlt hat, als der Vertrag geschlossen worden ist und ich diese Verhandlungen selbst miterleben durfte in Paris. Und ja, das erinnert mich einfach an diesen Moment. Ja, wir haben es geschafft. Es wird jetzt besser werden.
Wie emotional war dieser Moment?
Das war wahnsinnig emotional. Man ist natürlich nach dieser Woche mit den vielen Inputs auch sehr geschafft. Man hofft, dass es zu einem guten Ergebnis kommt. Man weiß, dass diese Verhandlungen sich ja auch schon über Jahrzehnte hinwegziehen und dass es eben auch scheitern kann an einzelnen Staaten. Und auch wenn nicht alles natürlich mit so einem Vertrag gelöst ist, war es doch ja eine Sternstunde der Menschheit.
Herr Finke, Sie waren ja lange auch ARD-Korrespondent in den USA, wo gerade ein neuer Präsident gewählt wurde, der sagt, wir müssen auf die Wissenschaft hören, der dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten will, der die USA bis 2050 klimaneutral machen will. Welche Rolle haben solche Versprechen bei der Wahl von Joe Biden bzw. der Abwahl des Klimaleugners Trump gespielt?
Ich fürchte keine sehr große Rolle, weil ich glaube, bei den Amerikanern ist es so gewesen, dass sie im Wesentlichen nach ihren ja, privaten wirtschaftlichen Situationen diese Wahl entschieden haben. Und dieser große Stimmenanteil für den Klimaleugner Trump ist schon ziemlich erschreckend. Und ich glaube, dass wir Journalistinnen und Journalisten, Reporter und so weiter, wir haben so eine Schleusenwärterfunktion. Wir haben ein Stück Verantwortung, was eben auch auf die Menschen losgelassen wird. Und wir müssen nicht jeder Lüge nachlaufen, weil wir denken, das gehört zu unserer Berichterstattungspflicht, sondern wir haben eben die Verantwortung zu urteilen, was ist richtig, was ist falsch und was ist also gezielte Demagogie, um bestimmte Entwicklungen unmöglich zu machen, also zum Beispiel den Naturschutz zu beeinträchtigen und so weiter. Und es ist ja fast ein Glückszufall, dass Joe Biden es geschafft hat. Also ich habe dieses Amerika, was ich in 4,5 Jahren kennengelernt habe, bevor ich nach Berlin als Korrespondent übergewechselt bin, ich habe das in den letzten Wochen und Monaten oder wenn Sie so wollen, auch in den 4,5 Jahren, wo dieser Trump da im Weißen Haus sitzt, ich habe es kaum wiedererkannt. Aber die Vorläufer waren schon damals, als Reagan Präsident war, waren schon zu beobachten, dass man eben diese, ja, was soll ich sagen, diese Überheblichkeit, wir können alles machen, wir können alles richten, wir können alles in eine Richtung lenken, die eben die Natur zerstört.
Frau Finke, lässt das für andere Staaten hoffen, in denen ähnliche Klimaleugner wie Donald Trump noch an der Macht sind, zum Beispiel Brasilien, wo Bolsonaro regiert, dass das Volk vielleicht doch auf die Idee kommt, einen Wechsel einzuläuten?
Ja, das ist meine große Hoffnung. Also mein Partner ist ja Brasilianer, insofern setzen wir uns damit auch sehr intensiv auseinander und wir sind beide der Auffassung, dass Bolsonaro fallen wird, wenn Joe Biden jetzt als Präsident starten kann.
Wie wollen wir leben? Das ist ja unser Thema in dieser ARD-Themenwoche. Wie würden Sie, Frau Finke, diese Frage beantworten?
Ja, es ist keine einfache Frage. Also der Klimawandel und das Wissen um den Klimawandel hat eigentlich mir die Leichtigkeit im Leben genommen. Insofern würde ich mir wünschen, diese Leichtigkeit zurückzuerlangen. Und das geht eigentlich nur durch mutiges Handeln, also meinerseits einerseits, aber auch gesellschaftlich. Also dass wir wirklich das Gefühl haben, wir probieren jetzt nochmal alles, um die Situation zu verbessern, um den Klimawandel zu bewältigen, sodass wir unseren Kindern später nicht sagen müssen, ja, wir haben es einfach verpasst.
Herr Finke, welche Antwort hätten Sie auf die Frage?
Anders leben. Versuchen, wirklich anders zu leben, zu überprüfen, ob unser Lebensstil, unser Konsumverhalten den Verhältnissen noch angemessen ist. Und zweitens eben sich solidarisch fühlen mit den Menschen, die zum Klimawandel am wenigsten beigetragen haben, aber jetzt schon am meisten betroffen sind. Also den Menschen auf den Marshall Islands, den Menschen in Bangladesch, in den anderen Gebieten und Regionen dieser Erde, sich mit denen verbunden zu fühlen und zu sagen, wir müssen was ändern, damit es denen besser geht.
Unsere Erde ist in Gefahr, unser aller Lebensraum. Wie sehr, das zeigt der Klimakalender 2021, aber auch zeigt er, was wir verändern können. Kira und Hermann Finke haben diesen Kalender herausgebracht, erschienen in der Edition Momente. Und ich danke Ihnen beiden für das Gespräch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz und die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.